Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf Maria Schulz. Sie ist Hebamme, Vierfachmama und leitet hier am Elisabeth-Krankenhaus in Essen die Elternschule und weiß sehr, sehr genau, was junge Eltern, frisch gebackene Eltern, egal wie alt sie sind, gerade bewegt und was sich auch verändert hat im Elternwerden. Und darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Elternschule. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, müssen Eltern zur Schule gehen? Was wird denen denn da so beigebracht? Mittlerweile denke ich, das ist eine verdammt gute Idee und das müsste es einfach auch noch für viele Sachen geben, Bereiche im Leben. Also einfach nochmal so ein bisschen Vorbereitung von Menschen, die Bescheid wissen. An wen richtet sich die Elternschule? Also wer kommt zu Ihnen?
Zu uns kommen werdende Eltern, junge Eltern, Großeltern, Geschwister. Ja, das ist unsere Zielgruppe. Und die Babys natürlich dann auch, wenn sie auf der Welt sind.
Die kommen dann mit?
Die kommen dann mit.
Glauben Sie, dass grundsätzlich die Menschen heutzutage sich mehr Gedanken machen oder weniger Gedanken als vielleicht unsere Mütter, Großeltern oder Urgroßeltern übers Elternsein?
Ich glaube, es werden sich mehr Gedanken gemacht, aber auch, weil sich Familienstrukturen ja ändern. Früher ist man in einer Großfamilie groß geworden. Da hat die Oma manchmal noch mit im Haus gelebt, vielleicht sogar die Uroma, Tanten. Und da wurde Wissen anders weitergegeben. Die waren immer da, die waren verfügbar. Und ja, heute ist das ja nicht mehr unbedingt der Fall. Und junge Eltern, werdende Eltern wollen gut informiert und gut vorbereitet in eine sehr prägende, wenn nicht sogar die prägendste Zeit ihres Lebens gehen. Und dafür sind wir da und das finde ich auch sehr wichtig.
Diese Gemeinschaft auch und das Wissen von vielen Frauen aus anderen Generationen, das kann natürlich gut sein auf der einen Seite, aber ich weiß, dass mich auch manchmal so Tipps von älteren Frauen oder so auch manchmal genervt haben, gerade am Anfang, wenn man selber noch so unsicher ist und dann irgendwie denkt, ja, ich mache hier was falsch. Also kommt natürlich auch immer drauf an, wie man das so äußert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Wissen und auch eine Erfahrungswert. Und wenn man halt nicht mehr in diesen Großfamilienstrukturen oder alle Familie zusammenlebt, geht ja auch viel verloren. Was würden Sie sagen, ist am meisten dadurch durch die veränderte Lebenssituation verloren gegangen? Was wissen junge Frauen, auch wenn sie vielleicht ohne Geschwister aufgewachsen sind oder auch Väter, heute nicht mehr? Und was war früher vielleicht ganz klar?
Ja, dadurch, dass man vielleicht schon auch als Kind miterlebt hat, wie ein Baby in die Familie gekommen ist oder eben bei Tanten, man hat es richtig mitbekommen. Und das ist ja jetzt heute, das ist ja die große Unbekannte, ne? Was kommt da überhaupt auf mich zu? Und es kommt ja einiges auf einen zu, als gerade wenn man zum ersten Mal Mutter oder Eltern wird. Und das, was Sie gerade gesagt haben, mit, dass es manchmal auch nervt, diese Tipps, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, gerade wenn sie ungefragt Tipps verteilt werden, das finde ich auch nicht gut. Aber eine junge Mutter würde ja unter Umständen gerne auf jemanden zurückgreifen können und fragen, sag mal, wie hast du das denn gemacht, wie hast du das empfunden, wie hast du das geschafft? Und das ist ja unglaublich beruhigend zu wissen, ja, ich kenne das, ich weiß, es ist schwierig, es wird besser. Das...
Ich erinnere mich auch, als ich mein erstes Kind bekommen habe und dann der erste Kurs anfing, ich glaube mit 3 Monaten war meine Tochter dann alt, dann sind wir zu auch so, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber auch so ein Treffen von frisch gebackenen Müttern gegangen, einmal in der Woche, das war dann so ein fester Termin. Und mir ist dann erstmal so bewusst geworden, wie isoliert ich mich eigentlich vorher gefühlt habe, weil ich auch in meinem Umfeld, ja klar, Schwiegermutter, Mutter, trotzdem, aber irgendwie so Gleichgesinnte in derselben Situation, die fehlten.
Ja.
Und da habe ich mich total gefreut. Und dann waren jetzt auch nicht alle cool in dem Kurs, aber zumindest konnte man, habt ihr auch so schlecht geschlafen schon die ganze Zeit? Wie klappt das bei euch mit dem Stillen? Oder dreht sich euer Kind dann schon so und so? Also diese Fragen. Und dann habe ich gemerkt, krass, denen geht es tatsächlich auch so. Und das, allein das schon psychologisch war schon so ein gutes Gefühl, weil man sich doch schon, weil das Leben sich ja komplett verändert, die Autonomie geht so flöten und man ist 24 Stunden damit beschäftigt, in Gedanken und auch in Taten, dass es dem Kind gut geht und man weiß so vieles nicht und dann, mein Gott, ich habe alles probiert und ist trotzdem unzufrieden, was ist denn heute so? Ne? Also das hat mir schon total viel geholfen.
Und das finde ich auch tatsächlich einen sehr, sehr wertvollen Aspekt und neben den ganzen informativen Veranstaltungen, die wir bei uns anbieten, würde ich fast sagen, ist das der wichtigste oder auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Punkte, mhm, dass wir hier Treffpunkte schaffen, wo Mütter, Eltern zusammenkommen und sich eben austauschen können, weil das so wichtig ist zu hören, ja, bei mir ist es auch so, ich hatte das auch, aber es wird wieder besser, genau, und dass man sich eben nicht, was Sie gerade gesagt haben, isoliert fühlt und denkt, Gott, ich mache alles falsch, ja, weil mein Kind schläft nicht oder nur auf mir drauf, ja, oder.
Genau, oder. Ich hatte zwar auch gute Hebammen, die ich dann fragen konnte, so in einer Wochenbettzeit, aber später, das geht irgendwie flöten. Und dass man zusammen in derselben Situation ist, das hilft schon mal.
Das ist, genau, das ist es.
Was sind so bei Ihnen die Sachen, die Sie ansprechen, die Sie versuchen beizubringen, ist jetzt ein blödes Wort, aber die Sie versuchen zu erklären den Eltern?
Also, dass es eben nicht nur einen richtigen Weg gibt, sondern unterschiedlichste Wege, dieser Situation zu begegnen, eine Situation zu meistern, und dass wir Druck von Eltern und von Frauen nehmen, einem Idealbild zu entsprechen. Nicht jeder muss stillen, nicht jeder muss natürlich entbinden ohne PDA. Man kann es so und so machen. Und richtig ist sowieso nur das, was sich für mich richtig anfühlt oder für uns als Familie. Und das ist das, was wir beibringen. Also, falsches Wort, aber das, was wir vermitteln wollen.
Ja, ja. Das ist total wichtig, was Sie gerade gesagt haben, der Punkt, was sich für uns richtig ist, was sich für uns als Familie in dieser Zeit jetzt gerade richtig anfühlt.
Genau.
Und da kommt ja auch ganz viel halt, haben wir gerade kurz schon gesagt, diese ungefragten Tipps, ne? Und gerade zum Thema Stillen oder Schlaf. Also bei mir war das auf jeden Fall so, ich weiß nicht, meine Kinder haben sich beide nicht gerne ablegen lassen, ne? Die haben gut im Arm geschlafen. Aber ich konnte sie, die sind nicht irgendwie eingeschlafen, ich konnte sie dann ablegen. Das hat fast nicht funktioniert. Also habe ich, obwohl ich theoretisch vorher gedacht habe, im Gottesleben, mein Kind wird nie bei mir im Bett schlafen, bin ich dazu umgegangen, dass das Baby im Bett geschlafen hat. Ich habe es dann gestillt und dann ist es eingeschlafen, es ist liegen geblieben, ich musste es nicht irgendwo hintragen, es hat geschlafen. Und das war so zum Beispiel bei mir etwas, das hätte ich vorher ganz anders gedacht, und es war aber besser. Wir konnten dann schlafen, wir haben mehr Schlaf gehabt in der Situation, es war für mich einfacher. Ich habe dazu aber von meiner Schwiegermutter einige gut gemeinte bestimmt, aber Fragezeichen auch bekommen. Ne? Warum kannst du die denn nicht ins Kinderbett legen? Hier, das habe ich früher auch gemacht, das ist ganz leicht. Und irgendwann habe ich einmal gesagt, ja, dann mach du doch mal. Und dann hat sie das Baby genommen, hingelegt, und es hat dann auch, ja, dann musst du warten, dann musst du einfach ein paar Minuten warten, lass sie mal schreien und so. Und das hat sich für mich alles so komplett falsch angefühlt, und ich fand es auch blöd, dass ich mich da irgendwie rechtfertigen musste. Und später habe ich sowieso so gemacht, wie die Kräfte es auch manchmal zulassen. Mhm. Aber ich weiß, das Gefühl unterschwellig war dabei, ja, toll, ne? Hast du nicht hingekriegt, dass das Baby sich ablegen lässt, so, ne? Toll, die hat es früher geschafft. Das Baby hat angeblich sofort immer geschlafen, also in dem Fall ja mein Mann. gut, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Jetzt habe ich selbst meinen Faden verloren. Wo wollte ich mit der Erklärung hin? Also, dass es mehrere Wege gibt. Für den einen passt das super und für den anderen halt nicht.
Genau, und das ist es eben. Es ist nicht richtig, dass das Kind abgelegt wird, und genauso ist es nicht, oder es ist nicht falsch, dass das Kind abgelegt wird, und es ist auch nicht falsch, wenn es bei dir im Arm bleibt.
Ja.
Solange, du musst es ja auch schaffen. Wenn du es nicht schaffst, es weinen zu lassen, was völlig in Ordnung ist, und das ist ja auch gegen den Mutterinstinkt, warum sollten wir das auch tun, dann nimmt man es wieder hoch und dann lässt man es bei sich im Arm schlafen. Mhm. Ja, das ist es.
Ja. Was sind so Themen, oder haben Sie Beispiele, wo Sie sagen können, das kommt ganz oft und da gibt es zum Beispiel Möglichkeit ABC?
Ja, das ist Schlafen, das ist Tragen. Also wie viel darf ich mein Kind tragen? Aber bis wann darf ich es tragen, bis ich es verwöhne oder bis ich es versaut habe? Jetzt kann ich es gar nicht mehr ablegen, weil ich habe es ja nur getragen. Mhm. Stillen ist ein ganz großes Thema. Aber auch Geburt. Also Geburt ist ja sowieso auch eine ganz große Unbekannte. Was passiert hinter der verschlossenen Kreißsaaltür? Und das gerade in der ersten Schwangerschaft ist das ein Thema, was ja Frauen, Familien umtreibt. Und wie finde ich da den besten Weg, das zu machen? Oder was muss ich tun? Was ist richtig? Was ist falsch? Ganz oft, ja.
Sehen Sie es auch oft, dass da sich Frauen so eine Idealvorstellung haben oder einen Wunsch natürlich am Anfang? So hätte ich gerne die Geburt, und dass es dann einfach auch schwierig manchmal wird, für sich das selber wieder im Kopf gerade gebogen zu kriegen, wenn es halt nicht so funktioniert oder einfach nicht so war, wie man es sich gerne gewünscht hätte.
Ja, und das ist was wir in unseren Geburtsvorbereitungskursen auch immer vermitteln. macht keine Pläne. Wir zeigen, was es alles gibt, was habe ich für Möglichkeiten, welche Formen der Schmerzerleichterung zum Beispiel. Und dann ist mein Tipp immer, alle Türen offen lassen, weil man kann das nicht planen. Man weiß ja gar nicht, wie gehe ich mit Schmerz um. Das ist ja auch was total Subjektives. Ja. Nur weil die Nachbarin ohne PDA entbunden hat, heißt es nicht, dass ich das auch machen muss, weil Schmerz eben was Subjektives. Ich empfinde es anders als mein Gegenüber. Mhm. Und da finde ich es einfach wichtig, keinen Plan zu machen und zu versuchen, ohne eine große Vorstellung daran zu gehen, gut informiert zu sein. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit und baut vielleicht auch Ängste ab. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und dann aber, ja, mir es offen lassen. Ja. Und dann eben den Druck zu nehmen, ich muss nicht dem Ideal entsprechen und es ohne jegliche Intervention schaffen. Es kriegt nachher sowieso keiner einen Orden verliehen.
Leider.
Weil er es ohne gemacht hat. Ja.
Ja, genau. Aber ich finde, das ist auch so eine Sache, die findet man nicht wirklich in Büchern oder so. Das ist nur so eine Beobachtung. Und ich glaube, das ist definitiv der Kontrast ist am stärksten beim ersten Kind. Wenn man vorher halt, und auch wenn man ein freiheitsliebender Mensch ist und ein Mensch, der seinen Tag und alles Mögliche gut strukturiert oder in seinen Händen, zumindest gefühlt in seinen Händen hat und in seiner Planung hat, dann ändert sich das so komplett, weil man ist nicht mehr derjenige, um den sich alles dreht, sondern halt das Kind. Der Fokus verschiebt sich. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch dass man einfach wirklich viel, viel mehr vertrauen muss. Mhm. Weil man möchte gern alles wissen. Und wie geht das auch jetzt? Es fängt natürlich schon an bei der Geburt, aber auch danach. Also, dass man einfach in ganz vielen Dingen zum Vertrauen muss. Ja, das Kind wird nicht zu sehr verwöhnt. Es wird auch irgendwann das Abstillen kommen. Mhm. Der Schlaf wird irgendwann besser kommen. Dass man dieses Vertrauen hat, weil tatsächlich, wenn man in 10 Jahren dann nochmal spricht mit den Menschen, es ist so gekommen,
ja,
ne, in ganz wenigen Ausnahmefällen, aber in der Regel passiert das alles. Aber warum glauben Sie, ist das so schwer, dass da so etwas loszulassen und zu sagen, das wird schon so?
Ja, ich weiß auch nicht, also es ist es aber so. Es ist tatsächlich, dass man das schwierig kann, loszulassen und zu akzeptieren, dass man in gewissen Situationen nicht Herr der Lage ist, sondern dass man fremdbestimmt wird für eine rückblickend immer nur eine kurze Zeit. Aber wenn man drinsteckt, dann fühlt sie sich oft ja sehr zäh und lang an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch am Internet liegt, dass man anderen Frauen auch dabei zusehen kann und das oftmals ja auch mal ein bisschen geschönt dargestellt wird und dass da dann ein großer Druck entsteht und man sich fragt, ja, warum klappt das denn bei mir nicht so wie da, und dass man es deswegen nicht so gut schafft, die Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen, was manchmal sicherlich besser wäre.
Haben Sie das Gefühl, dass die Väter da eher unterstützend sind oder kontraproduktiv bei den Eltern?
Ich würde fast sagen, doch unterstützend. Mhm. Ja, doch. Ja, so erlebe ich das.
Was haben die für Themen? Also richten die sich nach ihren Frauen oder haben die auch manchmal eigene Themen?
Die meisten richten sich schon nach, da merkt man schon, dass die Frau da die führende Position hat und vorgibt, was gemacht wird. Aber gerade wenn es schwierig wird, dann ist der Partner oft hilfreich, wenn er sagt, ja, dann komm, dann, wenn es sich für dich besser anfühlt, dann schlagen wir doch einen anderen Weg ein, auch wenn du es eigentlich anders geplant hattest. Mhm. Also, weil man, der Mann ja, der hat natürlich eine super wichtige Rolle, aber es ist ja doch, es passiert mit der Frau. Die Frau gebärt, die Frau stillt, hat den Milcheinschuss und die Hormone. Das ist für den Mann einfacher, aber er ist halt die Begleitperson. Mhm. Und dann ist es natürlich auch leichter zu sagen, lass es doch oder mach es doch anders. Wenn man selber drinsteckt, und dann ist es manchmal schwierig, aber es ist dann hilfreich, wenn der Partner einem das vielleicht dann vorgibt.
Was würden Sie sowieso Vätern, frischgebackenen Vätern oder auch dann bei mehreren Kindern raten? Also was hilft den Frauen am besten?
Zuhören und unterstützen. Also alles, was drumherum anfällt, also was man sonst noch an Verantwortung irgendwie spürt, wegnehmen, sodass die Mutter, die frisch gebackene Mutter, wirklich sich nur um die eine sehr große Sache kümmern muss. Ja.
Und da meinen Sie so ganz praktische Sachen wie Frühstück machen, ans Bett bringen.
Ans Bett bringen.
Ein Glas Wasser wo auch immer zur Stillsituation bringen, dass man nicht aufstehen muss. Dass man
und alles vor allen Dingen selber dran denken. Ja. Nicht
sich bitten lassen.
Das ist ja das Anstrengende, dass Frauen immer das Gefühl haben, ich muss alles im Kopf haben, dass der Partner mitdenkt.
Ja, aber das ist manchmal schwer.
Ist schwer, ja.
Ich weiß das, also mein zweites Wochenbett war sehr anstrengend, weil ich hatte eine richtige Grippe gehabt mit 40 Fieber und Husten. Und ich hatte keine Stimme, ich konnte auch nicht rufen. Und ich hätte, also das waren so wirklich die schlimmsten Gedanken, die ich mal über meinen Mann in unserem langen, langen Zusammensein hatte. Ich wollte mich an einem Tag, ich war so fertig, aber wenn ich heute nicht schlafen kann, wenn ich keinen Sessel hier hingestellt bekomme, wo ich im Sitzen schlafen kann, dann lasse ich mich scheiden. Ich brauche diesen Sessel. Ich kann nicht mehr. Also, weil ich konnte nicht rufen. Er kam nicht für meinen Geschmack nicht oft genug rein, hat gefragt, brauchst du was? Klar, wir hatten dann schon auch eine andere Tochter. Für ihn war es auch alles krass. Aber für mich in dieser Situation einfach, dieses Wochenbett ist eh schon eine besondere Situation. Ja. Aber dann mit dem Fieber und dem Husten, das war einfach Hölle. Ich habe noch nie sowas Heftiges, Körperliches erlebt wie in dieser Zeit. Und da hätte ich mir gerne jemanden gewünscht, dem ich nicht das auch noch sagen muss, sondern der das sieht und fühlt. Halt ja. So. Aber klar, es war schwierig. Aber hört sich so lapidar an, aber ist es überhaupt nicht. Also wirklich aufmerksam sein und dann zu sagen, okay, was könnte sie brauchen? Oder es gibt ja auch dann so Abläufe, die bleiben. Also ich weiß, dass ich mir immer, manchmal stillt man irgendwie und dann dauert das auch. Und dann hat man nichts zu trinken für sich oder keine Zeitung oder irgendwas, was man in der Zeit mal lesen kann oder Buch oder keine Ahnung, dass einem das mal so gebracht wird, ne? Wenn man da einmal stationiert ist.
Wenn man einmal sitzt, dann sitzt man da.
Genau.
Und man sitzt am Anfang viel da.
Richtig. So, also sowas, wenn man das einmal weiß. Oder solche Sachen sind total wichtig. Da können Männer so punkten auch.
Und das ist etwas aber auch, was wir in den Geburtsvorbereitungskursen oder auch im Säuglingspflegekurs ansprechen, dass da kommen auch die Männer gerne immer mit, dass die da so ein bisschen sensibilisiert werden, weil das passiert ja auch nicht aus böser Absicht, dass man da nicht dran denkt, weil man es halt gerade nicht fühlt. Genau. Ne? Dass man die da so ein bisschen darauf aufmerksam macht, das ist verstärkt eure Aufgabe im Wochenbett.
Voll wichtig. Ja. Also da kann man den Grundstein für ganz vieles nochmal, also da kann man einfach mit wenig Sachen wirklich super punkten, wenn man sich da als Vater auch nochmal informiert und einfach dann Bescheid weiß, das ist total wichtig.
Ja.
In Sachen, bemerken Sie eine Veränderung? Gibt es in Anführungsstrichen, auch ganz vorsichtig formuliert, in Anführungsstrichen so Trends zu Sachen, die Frauen oder Eltern heute anders machen und bewusst anders machen als früher? Verändert sich da etwas oder sind das grundsätzlich eigentlich auch Fragen, die hätten auch schon vor 50 oder 100 Jahren haben können?
Nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es werden Dinge anders gemacht. Es wird das Kind heute mehr getragen. Viele haben gar keinen Kinderwagen mehr. Die haben eine Trage nur. Es ist praktischer. Und viele Kinder lieben das ja auch, getragen zu werden. Also Menschenkinder sind Traglinge. Ist nicht in unserer DNA eingelegt, dass wir abgelegt werden, sondern wir sind gerne
jetzt
am Körper.
Jetzt sagt's endlich mal.
Ja, ganz wichtig. Ja. Das wird vielleicht anders gemacht und aber sonst gibt's, würde ich sagen, nicht keine Trends, nein.
Stimmt, also ich sehe auch, jetzt wo Sie das sagen, ich sehe schon auch noch Kinderwagen im Straßenbild, aber ich sehe auch mehr Leute, die tragen und auch freue mich immer, wenn ich Papas sehe, die tragen.
Ja.
Ich habe auch schon mal einen Opa gesehen, der getragen hat, das fand ich auch mega.
Ja.
Und ich fand das auch also so super, auch direkt, wenn man noch andere Kinder hat, dass man die beiden Arme frei hat, super, tragen mich mega.
Ja klar, gerade mit einem Geschwisterkind, bis auf dem Spielplatz. Genau. Lässt das Kind ja nicht im Kinderwagen liegen. Ne? Und tatsächlich, also ich habe meinen Kinderwagen immer leer geschoben.
Oder die Einkäufe da reingetan.
Genau, also mit dabei schon, aber
Ich habe ihn auch nicht gut gebraucht.
Ja.
Und das war wahrscheinlich schlecht für die Industrie, ne? Muss man mal gucken, ob die Zahlen auch zurückgegangen sind.
Müsste man da habe ich jetzt keine Werte. Nee. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Absatz für Tragetücher oder Tragen, dass der auf jeden Fall gestiegen ist.
Denke ich auch.
Ja.
Und wie ist es beim Stillen grundsätzlich? Wollen das gerne die Frauen machen oder nicht?
Doch, wollen die meisten wollen es. Ob alle dabei bleiben, das ist dann eine andere Frage. Und das finde ich auch Das finde ich, Stillen ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, wo ganz viel Druck herrscht und wo man ja auch immer gefühlt beurteilt wird. Du stillst nicht. Warum? Man sich irgendwie rechtfertigen muss, wo man sich eigentlich nicht für rechtfertigen sollte. Und da finde ich es eben auch in unseren Kursen wichtig, dass den Frauen da der Druck genommen wird. Guckt es euch an, fangt an, probiert es. Und wenn man feststellt, das ist nichts für mich, dann ist das auch okay. Es ist okay, das Kind anders zu ernähren. Es ist nicht für jeden etwas und es ist auch in Ordnung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich das selber auch wenn man es weiß, erlebt habe, dass das ist anders kommt, als man sich es vorgestellt hat.
Auf jeden Fall. Also ich weiß auch auf jeden Fall noch, ich wollte auf jeden Fall stillen und das hat aber so lange gedauert, bis das gut funktioniert hat. Ich hatte hab von Frauen gehört oder auch eine Bekannte von mir, die sagt, das hat super geklappt, direkt nach 3 Tagen, nach dem Milchanschluss war super, hat nicht wehgetan, nichts. Und ich weiß, dass bei mir beim ersten Kind, ich glaube, das hat bestimmt 6 Wochen gedauert. Ich hatte am Anfang blutige Brustwarze, das hat so wehgetan mit dem, keine Ahnung, kam, ich weiß nicht, was auch war, aber irgendwann, das, und ich wollte es, und dann war es erst entspannt, wo ich gedacht habe, jetzt sind wir ein gutes System, aber bis der Weg dahin war schwer.
Ja, bis man anfängt zu profitieren, dauert's. Also geht man manchmal durch ein langes, dunkles Tal und das möchten halt nicht alle. Ja. Und da finde ich immer nur wichtig zu sagen, also auch aufklären, ne? Es wird besser, ja, aber wenn es sich jetzt für dich nicht gut anfühlt, dann ist es so, ne?
Genau.
Ja.
Und auch so, ich meine, man kann ja niemandem was aufdoktrinieren. Das ist ja das hat man ja vorher auch nicht so auf dem Schirm. Stillen. Ja, aber man ist jetzt dann, wenn man stillt, die ersten Monate, viele Monate täglich, stundenlang damit beschäftigt, rund um die Uhr
Ist unabkömmlich.
Man ist unabkömmlich. Das sind so die Nachteile halt vom Stillen.
Ja.
Und wenn das jemand wirklich nicht möchte. Ich habe eine Freundin gehabt, die wusste von Anfang an, ich möchte das nicht und hat dann auch, glaube ich, direkt nach der Geburt so, ich glaube, Tabletten bekommen, dass der Milchanschluss nicht kam oder sowas. Ja. Also für sie war das ganz klar und auch beim zweiten Kind ganz klar, dass sie das nicht wollte. Sie hätte das auch gar nicht anders gekonnt. Und wenn man, also was ich damit eigentlich sagen will, man kann nicht monatelang Stunden am Tag mit etwas verbringen, was man hasst quasi, ne? Wo man dann denkt, ich will das eigentlich gar nicht. Also da geht ja auch ganz viel schlechte Energie
Das weg. Ist auch nicht gut.
Das ist nicht gut. Deswegen, wenn man dann für sich entscheidet, das möchte ich nicht, ich mache das so, da habe ich auch mehr Flexibilität, kann der Partner das machen oder jemand anders, der das Kind betreut. Das hat halt, da muss man einfach, sollte man sich vielleicht einfach über die Vorteile dann freuen. Ja. Ne?
Es ist einfach immer wichtig, dass alle Beteiligten, dass es denen gut geht mit einer Entscheidung, die man getroffen hat. Und das ist ja auch nie eine Entscheidung, die man nicht nochmal revidieren kann. Das darf man nämlich durchaus. Mhm. Also wenn es sich erst richtig anfühlt und es fühlt sich irgendwann aber nicht mehr gut an, dann darf man das auch nochmal ändern. Das ist auch wichtig.
Aber woran glauben Sie, liegt das, dass viele Frauen so dieselben Hürden haben, die dann gedanklich sind oder die Erwartungen sind, dass sie etwas gerne so machen möchten? Müsste sich die Literatur verändern, dass da auch anders formuliert wird zum Beispiel, wo das einfach auch nochmal so klar ist? Oder wo kommt das alles her? Weil letztendlich sitzen wir doch dann irgendwie alle im gleichen Boot. Und diese Message, die jetzt bei Ihnen ganz klar ist, aber ich habe die nicht so klar gehört in meinen Zeiten zum Beispiel. Mir hätte das voll gut getan, wenn mir das ab und zu mal jemand gesagt hätte, hey, probier aus und wenn es irgendwann nicht ist, ist nicht schlimm. Niemand wird davon sterben, niemand wird davon verzogen. Das ist jetzt hier nicht für immer in Stein gemeißelt, so wie es jetzt ist. Also ich habe das oft auch so dann so in so, also, weiß ich nicht, wenn ein Kind zahnt oder dann kommt wieder eine echt schlimme Schlafphase und man denkt in der Situation, das wird nie besser. Mhm. Es wird zum Glück besser, aber in dem Moment halt, fühlt es sich nicht so an.
Ja.
So dass diese Message irgendwie, dass man das öfter hört oder mehr sieht. Warum glauben Sie, ist das so, dass trotzdem diese Probleme immer wieder auftauchen bei den Frauen und man die sich selber ja fertig machen dann?
Ja,
nicht?
Ja, weil man liest und dann liest man, die WHO empfiehlt, das Kind so und so viele Monate voll zu stillen und das ist wichtig für die Allergieprävention und es ist das Beste fürs Kind. Stimmt in der Theorie, ja, ist ja auch, will ich gar nicht sagen, dass das nicht stimmt.
Ja.
Aber das erhöht halt den Druck, dass ich das ja machen muss, weil es ist ja das Beste für mein Kind. Warum sollte ich nicht das Beste für mein Kind wollen?
Stimmt.
Aber dass es da noch einen anderen Part gibt, nämlich man selbst. Und dass es auch unglaublich wichtig für die Mutter-Kind-Bindung ist, dass es der Mutter gut geht. Und wenn es ihr mit dem Stillen nicht gut geht, ja, dann ist das, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann braucht man manchmal jemanden, der einem sagt, es ist okay, wenn du es nicht machst.
Voll.
Aber wenn man dann ins Internet guckt,
dann
findet man das nicht, sondern dann strahlen einen glückliche Mütter an, bei denen das alles ganz leicht ist und es nicht wehtut und es ist auch so praktisch und dann wird es schwierig.
Ja, das ist komisch. Also ich werde das auch nochmal jetzt nochmal gucken, wie eigentlich so, wenn man diese Punkte oder bei Google eingibt, was man da so findet. Mhm. Aber eigentlich sollte wirklich die Zentrale, egal bei welchem der Themen, auf Schlafen, Stillen, Entbindung, was auch immer da noch kommt, diese zentrale Message sollte sein, es gibt ganz viele gute Wege.
Ja.
Einer ist für dich da.
Genau. Genau so ist es.
Ja. Und du wirst den finden. Vertrau dem. Vertrau vor allem auch da wieder deinem Gefühl. Und dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Also hör auf dich. Ne?
Mutterinstinkt oder Instinkt, ja. Genau. Ja.
Grundsätzlich so wie Ihre Beobachtung auch als Hebamme. Warum kommen so viele ungefragte Ratschläge bei diesem Thema? Das gibt's ja bei nichts anderem auf der Welt. Man wird ja nicht zum Beispiel auf sein Auto, ach Mama, musst du mal so waschen oder hast du mal mit deinem Auto. Aber wenn man Kinder hat oder schwanger ist, da kommen ja ganz viel auch fremde Leute.
Fremde Leute, ja.
Was ist da los?
Also, ich verstehe es wirklich, kann ich gar nicht sagen, aber ich habe das selber auch erlebt, wie fremde Leute in den Kinderwagen reingucken, manchmal auch reinfassen, wie einem nicht unbedingt fremde, aber weniger bekannte Menschen an den Bauch fassen, wenn man schwanger ist.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber es fühlen sich viele berechtigt, ihren Senf dazu zu geben.
Total. Und das ist fürchterlich.
Das ist wirklich, eigentlich ist es übergriffig.
Übergriffig, ja. Genau. Das ist ganz schlimm, dass man sich da auch noch irgendwie wappnen muss und man hat nicht immer einen Spruch parat.
Nein, gar nicht. Man ist ja in der ersten in der ersten Zeit sehr, wie in Watte. Oder man lebt in seiner Bubble irgendwie. Da weiß man manchmal gar nicht, was man so sagen soll.
Null. Ja. Ich hatte auch, ich habe mein erstes Kind im Winter bekommen und dann waren wir unterwegs. Wie war das nochmal? Waren wir unterwegs und ich wollte zur Bäckerei. Und das war bei mir in der Trage. In der Trage ist es ja immer so, kommt ja auch noch die Körperwärme dazu. Ja. Also es war jetzt nicht so angezogen, als würde ich es in den Kinderwagen legen.
Ist auch richtig.
So, also habe ich es kurz rausgenommen. Wir sind dann zum Bäcker, was gekauft und rausgekommen und dann kommt eine fremde Frau vorbei und sagt so, oh mein Gott, es ist doch so kalt. Wie können Sie denn Ihr Baby so dünn anziehen? Das ist doch fürchterlich. Hat mir so, und ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich wollte auch mich nicht erklären, mir fehlten einfach komplett die Worte. Ja. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, du blöde Kuh, warum hast du mir das gesagt?
Ja.
Ich war eine Minute von zu Hause unterwegs. Das Kind ist nicht gestorben, es ist nicht krank geworden, nichts. Es gab Gründe, aber warum hast du mir das noch gesagt in dieser Situation?
Ja.
Und da frage ich mich, was die Psychologie dahinter ist, dass das passiert.
Wahrscheinlich, die Leute meinen es ja gut. Also die Absicht ist sicherlich eine gute, aber sollten trotzdem hin und wieder, sollte man den Mund halten.
Genau, also wirklich besser. Also weil gerade da überlegt man dann hinterher noch, boah, warum hat die das gesagt oder Mist, habe ich da jetzt wirklich, also da bekommt man ja auch ganz schnell so Selbstzweifel, aber diese ungefragten Tipps, da müsste es auch nochmal so eine Art, keine Ahnung, so 10 Sprüche, wenn dir jemand irgendwas zu deinem Kind oder zu deiner Schwangerschaft sagt.
Ja.
Also ehrlich. Die
muss man dann nur parat haben.
Die müsste man dann parat haben, so als kleine Liste und dann im Moment.
Genau, da habe ich was vorbereitet.
Das kommt dann auch noch dazu.
Ja.
Gibt es etwas, was Sie sagen würden, was Eltern heute mit Sicherheit besser machen als früher? Einstellungsmäßig oder wie sie ihr Kind vielleicht sehen oder?
Ich glaube, heute ist man, macht man vieles bedürfnisorientierter. Also man weiß ja, dass das Nähe ein Grundbedürfnis ist und dem gibt man auch nach. Und dann ist es nicht so, wie früher vielleicht gesagt wurde, das Kind muss abgelegt werden und es wird nur alle 4 Stunden gefüttert. Das rät man heute ja auch nicht mehr. Ne? Das ist ein Mensch und der hat Bedürfnisse und die Bedürfnisse werden befriedigt. Mhm. Alle. Und wenn es alle 2 Stunden Hunger hat oder alle 1,5 Stunden Hunger, dann bekommt es auch alle 1,5 Stunden was zu essen, dass man da bedürfnisorientierter erzieht.
Mhm. Ja.
Ja.
Und miteinander umgeht so. Ne?
Miteinander umgeht, ja.
Gibt es etwas, was Sie den Frauen raten, in der Anfangszeit auch, das wird ja später leichter, aber gerade so am Anfang, dass sie sich auch so ein bisschen für sich da rausnehmen können, auch wenn es ein paar Minuten nur sind oder so. Gibt es etwas, was Sie sagen, achtet auf euch, also dass das auch da nochmal, vergesst euch nicht, ihr seid jetzt sehr lange erstmal dafür verantwortlich, dass es eurem Kind gut geht, also auch, das ist der Job, der 24-Stunden-Job, aber also auch, man muss ja Kraft schöpfen auch.
Ne? Ja, das ist unglaublich wichtig und das ist auch ein Punkt, den wir immer ansprechen, dass man sich selber nicht vergisst und dass man sich selber kleine Inseln schaffen muss, indem man wieder Kraft tanken kann und dass man da eben dann gut als Team arbeitet, als Paar. Und wenn man Familie nicht hier wohnen hat, was bei ja vielen der Fall ist, dass man Freunde mit einspannt oder das, was eben zur Verfügung steht, dass man auch mal, wenn es eine halbe Stunde ist, ne, die darf man sich ja immer mal wieder nehmen oder eine Stunde.
Das tut ja schon sehr gut.
Genau, das reicht ja manchmal schon aus, ja.
Das weiß ich auch, das darf man, das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man das so schon im Kopf hat, dass man sich das irgendwann wirklich so nimmt, dass man sagt, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, einfach nichts machen, ne, oder schlafen oder was auch immer, egal. Wenn jemand sagt, komm, ich nehme das Kind oder ich gehe mal spazieren oder was auch immer, aber in dieser halben Stunde oder wie auch immer die Zeit ist, wirst du nicht gestört.
Genau, ja.
Gibt es noch etwas, wo Sie sagen würden, da ist noch so ein bisschen Aufklärung nötig oder Information nötig, was Eltern nicht auf dem Schirm haben?
Ja, die ganze Care-Arbeit, die nachher dazu kommt, wenn man dann aus diesem ersten Lebensjahr raus ist und die beide Teile gehen wieder arbeiten, einer vielleicht in Teilzeit, einer in Vollzeit, dass man sich die Care-Arbeit, aber die anfällt, dass man die sich gut aufteilt und dass es eben nicht nur an einer Person hängen bleibt, weil das führt zu ganz viel Unzufriedenheit und dass man da gute Pläne macht, womit alle gut leben können. Das ist nämlich oft eine Zeit, die vergessen wir. Das dreht sich um die Anfangszeit, dann das sicherlich das erste Lebensjahr und dann geht man ja so in den Rhythmus wieder über, in den Alltag und die Zeit sollte man aber auch gut vorbereiten.
Hätten Sie einen praktischen Tipp beziehungsweise ein Beispiel? Was wäre gut? Was hilft in dieser Zeit danach?
Familienkalender, wo alles eingetragen wird und dass nicht nur ein Part alle Termine auf dem Schirm hat, sondern wenn dann der Kindergeburtstag drinsteht, dass beide daran denken,
ein
Geschenk zu besorgen oder das Training. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt ab dem ersten Geburtstag, aber kommt ja dann alles auf einen zu. Dass es einen Familienkalender gibt, in den gucken alle rein, regelmäßig und sehen auch, was ansteht und dann, ja.
Gute Idee, das habe ich falsch gemacht. Ich bin die Geschenkebesorgerin und Termine im Kopf habe. Aber dann gibt es auch andere Sachen. Aber das stimmt, dass man da nochmal drüber redet, weil das vor allem, wenn beide Eltern arbeiten wieder, dann sind da auch nochmal Erwartungen vielleicht gar nicht. Aber man denkt einfach, es geht so weiter, aber geht's ja nicht. Es kommen ja Aufgaben dazu.
Es kommen Aufgaben dazu, ja.
Und die wäre cool, wenn die beide übernehmen könnten oder jeder sich was suchen könnte.
Genau. Und dann kann man ja vielleicht auch ein Jour fix einmal die Woche machen und sagen, was steht an, wer macht was. Und dann, ich glaube, das trägt zur allgemeinen Zufriedenheit bei, wenn die Aufgaben einfach gut verteilt sind.
Ja. Was sind die Themen, wenn Geschwisterkinder schon da sind, also wenn das zweite, dritte Baby kommt?
Ja, dann ist es sicherlich nochmal eine andere Herausforderung, weil ja dann im Wochenbett die Aufgaben auch nochmal anders verteilt werden müssen. Also meistens ist es ja dann so, dass der Vater sich um die größeren Kinder kümmert, je nachdem wie alt sie sind, und die Mutter um das Neugeborene. Mhm. Da ist es dann trotzdem wichtig, dass, ich meine, auch nach einer zweiten, dritten Geburt braucht man Zeit, um sich zu erholen, um wieder Kraft zu sammeln, dass auch da Aufgaben abgeschirmt werden. Mhm. Also da ist sicherlich dann für den Vater oder für den Partner, wird die Aufgabenliste vielleicht ein bisschen länger.
Mhm. Und wie ist es, wenn die Kinder schon älter sind, also wenn man mit denen auch sprechen kann schon, was ist für die wichtig? Also welche Themen kommen für die dann auf, als dann eben nicht mehr Einzelkind zum Beispiel?
Also es ruckelt immer am Anfang, ne, weil jeder muss ja so seine Rolle irgendwie neu finden. Und ich finde es immer gut, wenn Geschwisterkinder von Anfang an mit einbezogen werden. Ne? Mhm. Du kannst schon mal die Feuchttücher holen oder hol doch schon mal eine Windel. Kannst du den Schnuller holen, also dass man die Aufgaben mit einbindet. Und dann ist da in der Regel Eifersucht auch kein großes Thema.
Ja. Also einbinden auf jeden Fall, kleine Aufgaben.
Ja, kleine Aufgaben, genau.
Was könnte man noch raten?
vielleicht vorher auch schon drüber zu sprechen, was, ne, dass ich meine, das kriegen Kinder ja auch mit, der Bauch wächst, mit der Mama passiert irgendwas, ne, dass man die Kinder da schon drauf vorbereitet, dass jetzt eine besondere Zeit ansteht und gibt ja auch etliche Bücher dazu, die man vielleicht lesen könnte. Und ich fand es immer ganz praktisch, so haben wir es gemacht. Das Baby hat ein Geschenk mitgebracht, dann war alles schon mal positiv behaftet.
Ah, das Baby hat ein Geschenk.
Das Baby hat ein Geschenk für das Geschwisterkind mitgebracht. Oh, cool. Und dann war erstmal die Freude groß und dann, ja.
Ach, das ist eine gute Idee.
Und die Kinder kommen lassen, nicht zu etwas zwingen, was sie nicht wollen. Mhm. Also wenn sie kein Küsschen geben wollen, wollen sie kein Küsschen geben. Wenn sie den Kopf dann eben nicht. Mhm. Die kommen sowieso von alleine, dass man da kein Druck aufbaut.
Cool mit dem Geschenk, ja. Was ist mit Haustieren? Es gibt da auch manchmal Fragen, wenn die Leute Haustiere haben.
Wie? Ja, ich bin kein Experte, was Haustiere angeht, weil ich keins habe, aber da kommen auch immer, wie man, also bei Hunden ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man mal eine Windel mitbringt, eine volle, dass sie daran riechen können. Mhm. Und sonst bin ich vorsichtig.
Ja.
Also Hund und Kind oder Katze und Kind nicht allein im Raum lassen.
Ja. Auch da sieht man ja manchmal so Videos, meine Güte, ne?
Also, ja, also ich meine, da muss man deinen Hund dann halt auch kennen. Dass,
genau, ob das passt.
Das muss dann auch immer der Hundehalter irgendwie selber entscheiden, aber ich bin da immer vorsichtig.
Ich glaube, dass wenn man das gut, wenn alle Charaktere entsprechend sind und man das gut einführt, dass es wirklich eine starke Familienzusammenhalt sein kann. Und ich glaube auch, dass auch Kinder oft dann wirklich fürs Leben befreundet sind mit ihren Haustieren. Aber wenn man das, kann ja auch natürlich Eifersüchteleien geben, auch von den Tieren her aus. Und da muss man dann echt aufpassen.
Ja.
Das wäre dann die andere schlechte Idee. Also das heißt, Sie würden auf jeden Fall empfehlen, wenn man Eltern wird, eine Elternschule zu besuchen und sich da ein bisschen einfach drauf einzulassen, weil es vieles einfacher macht. Auch wenn man vielleicht die Fragen am Anfang in der Theorie noch nicht so weiß, aber man hat dann schon mal was gehört und kann dann im Fall drauf zurückgreifen.
Ja, genau. Es vermittelt einfach ein Gefühl von Sicherheit und baut Ängste ab, wenn man gut informiert ist. Und was man für sich dann da rauszieht, das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Aber als Vorbereitungszeit auf diese prägende oder als Vorbereitung auf diese prägende Zeit finde ich das sehr sinnvoll.
Ja. Ja. Vielen lieben Dank. Danke
sehr
für
gerne.
Die guten Tipps. Guckt mal, ob es bei euch auch eine Elternschule gibt oder ob es vielleicht ans Krankenhaus angedockt ist. Hier das Elisabeth-Krankenhaus in Essen ist ja die größte Geburtsklinik. Manchmal ist es natürlich auch nicht so leicht, einen Platz zu bekommen, aber ich würde euch das auch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und vor allem, also für mich nochmal so die zentrale Message, die ist immer gut, also egal in welchem Stadion Mutter man ist, aber dass man sich auf sein Gefühl verlässt, wirklich entscheidend ist, was für uns in der Familie gut passt. Mhm. Und dass man sich echt nicht verrückt machen lässt oder einschüchtern lässt, oder ist auch das falsche Wort, so klein machen lässt von so vermeintlich besseren Tipps oder anderen Meinungen, weil die Familie zählt und wie es euch geht. Und es ist natürlich auch grundsätzlich wichtig, wenn es den Eltern gut geht, oder auch natürlich am Anfang ist es sehr super wichtig, dass es der Mutter gut geht.
Ja.
Und da einfach drauf hören, das ist das Wichtigste. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Wenn sich das gut anfühlt, passt das? Wenn nicht, gibt es eine andere Lösung, und die gibt es auf jeden Fall.
Genau.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne, meldet euch gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Sternchen da, sehr gerne bei Spotify und wo auch immer ihr die Folge hört. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.